Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Ausgabe 26 des Fidelity-Podcasts mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Herzlich willkommen, wahrscheinlich irgendwie unterwegs im Auto, denn ich habe mitbekommen, viele meiner Kollegen und Bekannten, die uns hören, hören uns gerne im Auto. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht morgens bei einer Tasse Kaffee, also so wie ich das auch schon mal manchmal mache, aber die meisten hören uns tatsächlich im Auto. Wir sind so klassische Autofahrbegleitung.
Ich höre uns auch im Auto. Also mit Kaffee, Podcast verbinde ich tatsächlich auch mit Kaffee, den ich dann im Auto bei mir führe.
Ah, das ist die gelungene High-End-Kombination.
Aber ich erwische mich jüngst sogar immer dabei, dass ich, wenn ich merke, es gibt viele neue Podcasts, die ich hören will, irgendwelche längeren Autofahrten so plane und lege, dass ich die alle durchhören kann.
Ja, wir haben aber auch mit unserer Länge so, ich sag mal 60, 70 Minuten, eigentlich glaube ich irgendwie eine gute Zeit für Leute, die ein bisschen weiter pendeln. Ja. Und gerade auch wenn oder in und aus der Großstadt braucht man ja sowieso manchmal so eine Zeit, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, also passt das ganz gut. Wir legen aber dann thematisch auch vielleicht mal los. Es geht natürlich inhaltlich um unsere aktuelle Ausgabe, ist die 85, die Fidelity 85, ist auch schon eine stolze Zahl, finde ich. Ja. Und da haben wir viele Geräte drin, ich sag mal von, ja, wirklich Einsteiger, wenn man mal ganz von einem kleinen Tonabnehmer ausgeht, der zweistellig noch kostet und made in Germany ist, bis hin zu Lautsprechern, die teurer sind als so manche Immobilie. Also wir haben heute eine riesige Bandbreite an Produkten. Fangen wir vielleicht irgendwie so ein bisschen in dem bezahlbaren Bereich an und sprechen über einen Kopfhörer, den ich zuletzt auf den norddeutschen HiFi-Tagen gehört habe. Das ist die zweite Ausgabe vom Grell-Kopfhörer. Und der liegt so bei 500 Euro. Heutzutage ist das ja wirklich, ich sag mal, Einsteigerklasse, ne, bei Kopfhörern. Was ich spannend finde, ist, dass es tatsächlich ein anderes Konzept ist, nämlich wirklich ein Zwei-Wege-Konzept mit einem Hochtöner, der in der Ohrmuschel so angesetzt ist, dass er wirklich von vorne auf die Ohrmuschel strahlt und der Bass- und Mitteltonbereich, der kommt klassisch von der Seite. Das ändert auch ein bisschen was am Klangverhalten. Ich finde, man muss sich auf den Grell immer so ein bisschen einhören. Dann ist er aber ein Begleiter, der dich auf keinen Fall nervt. Also du kannst den echt irgendwie lange hören. Dafür trägt er sich auch ganz gut, finde ich. Ich weiß nicht, ob du den aufgehabt hast.
Ich habe den mal, also unser Testmuster habe ich nicht aufgehabt. Das ging zum Autoren und vom Autoren direkt zurück zum Vertrieb. Aber ich habe auf Messen habe ich den auch schon ein-, zweimal ausprobieren können, so für eine Minute.
Ja, und der braucht länger, glaube ich.
Das ist tatsächlich genau das. Das ist immer das große Problem. Also man muss vielleicht dazu erläutern, dass die lieben Herrschaften von Grell, die machen diese Kopfhörer für sich selbst im Grunde genommen nur so als Sidekick. In erster Linie ist das ein Audio-Engineering-Büro, das für andere Hersteller Kopfhörer-Konzepte entwickelt. Ich glaube, so kann man das am besten zusammenfassen. Die unter anderem in den höherwertigen bis ganz, ganz hochwertigen Sennheiser-Produkten mit drin stecken. HD 800 und solche Sachen. Mhm. Und die haben gesagt, wir machen mal was ganz Besonderes. Wir entwickeln einen Zwei-Wege-Kopfhörer mit echten zwei Treibern drin, die auch so angeordnet sind, dass ich das Gefühl habe, die Musik strahlt mich von vorne an. Haben die mit ganz vielen Kunstkopfexperimenten und so rausgefunden, wie das am besten geht. Ist natürlich 180 Grad anders als jeder andere Kopfhörer, den wir gewöhnt sind. Und das merkt man ja auch bei Aktivlautsprechern, die auf einmal den Raum linearisieren und so, dass man im ersten Moment gar nicht den Eindruck hat, dass das jetzt cooler ist. Weil man sagt, oh, Entschuldigung, die rumpelnden Boxen, die ich davor hatte, die klangen so schön voluminös und wuppelig. Ja. Da braucht man dann einige Wochen und ein bisschen A-B gegenhören, um sich dran zu gewöhnen und zu merken, okay, ja doch, das hat was.
Genau, also das ist, und wie gesagt, die Membran ist, glaube ich, auch nochmal, das ist auch nochmal konzeptuell durchdacht, eine Biozellulose-Membran, also mal andere Baustoffe genommen. Und ich finde ihn handwerklich gut gemacht, also der ist schön verarbeitet. Also ich würde es ausprobieren, ich würde es beim Händler echt ausprobieren. Geht hin, nehmt euch eure Playlist mit und hört da rein und lasst wirklich zwei, drei, vielleicht auch vier Tracks laufen und dann kann man eine Entscheidung treffen, ist das das Ding für mich, und für den einen oder anderen kann das, glaube ich, genau der richtige Kopfhörer sein.
Denke ich auch. Und man sollte vielleicht noch anmerken, er ist echt schick. Also mir gefällt er optisch sehr, sehr gut.
Ist auf jeden Fall ein Ding. Optisch sehr, sehr gut, ist ein super Übergang zu einem Streaming-Receiver aus Herford von T&A. Also ich meine, Design konnten die schon immer tatsächlich. Also das muss man wirklich sagen. Ich war ja auch schon ein, zwei Mal da, weil es nicht so weit weg ist von da, wo ich jetzt wohne, und konnte mir das auch angucken. Bin auch immer wieder beeindruckt von der Fertigungstiefe, von dem, was da eben alles aus Herford kommt und in Herford gemacht wird. Mhm. Und da haben wir jetzt Symphonia und R330. Das ist das Team, was da antritt bei uns.
Ja, beziehungsweise prinzipiell muss man sagen, wir haben den Symphonia getestet, also die, wie nennt man genau, solche Geräte? Sind
die Lautsprecher, ja.
Der Streaming Receiver, ich glaube Streaming Receiver haben wir dran geschrieben, weil das Geräte sind, die wir heute gar nicht mehr richtig eingrenzen können. Der kann im Grunde genommen alles. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, mit, er ist nicht ganz günstig, das muss man dazu sagen, aber wie gesagt, von A bis Z made in Germany. Und T&A ist nicht wirklich bekannt für Kompromisse. Das bedeutet, wenn die sagen, sie haben hier einen Vollverstärker, in dem ein Streamer mit drinsteckt, in dem ein Phonopre mit drinsteckt und so weiter und so fort, DA-Wandler natürlich noch, dann ist das alles in der Qualität, wie man das aus unseren üblichen Serien gewohnt ist. Und genauso sollte man dieses Gerät, glaube ich, handeln, als ich kaufe mir den Symphonia, schöner Name, by the way. Und das ist
deine Anlage.
Das ist ja Phono auch drin, ganz, ne? Genau.
Also da ist alles mit drin. Also
ich entscheide mich noch für irgendeinen Plattenspieler und bin ich durch die Tür. Und genau um dieses Konzept zu unterstreichen, haben wir uns die Thalys R330 dazu kommen lassen.
Genau.
Plus Ständer. Schöner Kompaktlautsprecher, der wirklich unglaublich gut zu der Komplettanlage passte und das Ganze wunderbar abgerundet hat. Und das ist so, ich glaube, wenn man gerade keine Musik hört, dann sitzt man trotzdem da und starrt das Ding die ganze Zeit an, weil das mit seinen kleinen weiß beleuchteten VU-Metern und so wunderbar aussieht.
Ja, also ich habe hier bei meinem lokalen Händler, da hat das direkt im Eingangsbereich stehen. Mhm. Du gehst rein und denkst, jo, das ist so muss da, das ist kompakt, aber es sieht irgendwie trotzdem hochwertig aus, weil so klein ist das Ding ja dann doch nicht. Du merkst, du hast wirklich was in der Hand.
Ja, ja.
Und dann die Optik ist eine Mischung aus klassisch und modern. Und das ist hier sehr stimmig, was bei manch anderen Herstellern nicht immer so passt. Aber bei T&A mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen. Also das ist ein Ding, ich glaube, wo liegen wir preislich? 8,5, sowas um die Ecke?
8,5, ja.
Ja, also ja, so, made in Germany, es ist alles drin. Und nicht zu vergessen, T&A ist ja eigentlich der Hersteller, der uns Audiophile oder Hi-Fi-Freunde, sagen wir mal, überhaupt das Streaming schmackhaft gemacht hat. Das waren ja die ersten Geräte, die wirklich amtlich, gut klingend Musik, die nicht physisch vorhanden war, in die Anlage gebracht hat. Und ja, also die können das von Grund auf.
Da hätten die Vertreter eines schottischen Herstellers mit Sicherheit kleinere Einwände, aber gemeinsam, ja, diese beiden waren das definitiv. Die kamen ziemlich zeitgleich, ich glaube bei Lin war es die DS-Linie.
Sneaky?
Ganz genau. Sneaky und Magic DS,
genau.
Und der Climax DS natürlich, die erste Quelle, wo wir gesagt haben, das ist ein Streamer, der klingt besser als praktisch jeder CD-Spieler, den wir im Haus haben.
Ja.
Und T&A stand direkt daneben.
Definitiv. Also ich habe sie wahrscheinlich aus der direkten Nähe hier, der räumlichen Nähe, einfach als prominenter wahrgenommen und tue es teilweise auch heute noch. Wir haben noch einen anderen Vollverstärker drin, der ein bisschen günstiger ist.
Bisschen günstiger, ganz genau. Das ist der Velvet E4. Ein wundervolles Vollverstärkerchen. Ich hänge das hier ganz bewusst dran, weil es ist tatsächlich ein überraschend kompaktes Gerät. Das im Gegensatz zum Symphonia, der ja wirklich ein Ausstattungswunder ist, ist hier eher so reduce it to the max angesagt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr reduziertes Gerät. An, aus, laut, leise, Quellenwahl, das war's. Das allerdings dafür im Inneren völlig eigenständig aufgebaut ist. Und zwar hat Velvet einen wunderbaren Mono namens 4.5. Und der steckt da drin. Das ist im Grunde genommen einfach der Mono 4.5 in einem 43 Zentimeter Gehäuse, gemeinsam mit einem Class A Vorverstärker und ich glaube, die Endverstärkerschaltung ist auch Class A, sodass ich hier irgendwas so in so einer ganz klassischen Leistungsklasse irgendwas zwischen 40 und 70 Watt, je nach Ohmzahl des Lautsprechers habe. Und um aus diesem Purismus das Maximale herauszuholen, wurde wirklich jedes einzelne Bauteil mehrfach unter die Lupe genommen, bis der Verstärker eben einfach unglaublich schmelzig klang. Und das ist so ein, ja, ein Gerät, das man wirklich als No-Brainer bezeichnen könnte. Anschließen, alles verkabeln und dann die Play-Taste drücken, das war's.
Also wenn du Verstärker brauchst, das ist ein Verstärker.
Das ist ein klassischer Verstärker, ganz genau. Es gibt sie noch.
Es gibt zu finden natürlich in der aktuellen Ausgabe der Fidelity in der 85, die jetzt, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, für alle erhältlich sein sollte. Da gibt's dann natürlich nochmal die Details dazu. Und was auch immer ganz schön ist, wir haben ja so einen Navigator drin, das haben die meisten von euch ja schon gesehen, wo man anhand eines, ich sag mal, Fadenkreuzes so erkennen kann, was die Grundcharakteristik vom Sound ist. Mir hilft das immer so bei der Einschätzung. Hm. Ich als Autor muss es natürlich dann auch immer machen. Ich finde es aber auch ganz gut, nochmal darüber nachzudenken, was ist denn dein klangliches Fazit für dieses Gerät? Weil mich das auch nochmal dazu bringt, darüber nachzudenken, wie klingt der denn oder das Gerät im Vergleich zu Sachen, die du schon aus dem Bereich gehört hast, die du vielleicht auch als Referenz da stehen hast. Das ist eine Hilfe, glaube ich, auch für uns, um so ein bisschen nach draußen, ja, eine zusätzliche Entscheidungshilfe zu geben. Das so zum Heft so. Mhm. Wir haben aber auch ein bisschen was in Sachen Quellenlage da. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich hatte tatsächlich den ganz kleinen Clear Audio Compass da. Hat mir echt gut gefallen. Das ist ein Plattenspieler, ein Brettspieler im klassischen Sinne mit einer kleinen Laufwerkselektronik drin. Das heißt also, ich muss den Riemen nicht umlegen, sondern das kann ich eben per Schalter machen. Guter Gleichlauf. Ich habe es mal so semi-professionell auch bei mir nochmal durchgemessen. Das ist völlig im grünen Bereich. Was mir hervorragend gefallen hat, ist der Tonarm. Der ist richtig klasse. Der kommt mutmaßlich, wenn die Nachfrage nach dem Compass, die wohl sehr groß ist, wie mir Clear Audio mitgeteilt hat, wenn die ein bisschen abebbt, dann ist es möglich, das ist jetzt hier nicht verbrieft, aber dann ist es möglich, dass dieser Tonarm nochmal als Einsteiger-Tonarm separat erhältlich sein wird. Also das wäre wirklich, glaube ich, auch ein No-Brainer, genauso wie der Tonabnehmer, den ich ein bisschen genauer auch beschrieben habe, das ist der N1 für 99 Euro VK. Also das ist jetzt wirklich das Ding, das ist, also wenn du No-Brainer vorhin mal gesagt hast, das ist wirklich ein No-Brainer, das ist ein Mitnehmer. Den kannst du wirklich sagen, wenn du am Wochenende bei deinem Händler bist, ach weißt du, und den N1 gib mir nochmal eben mit. Weil das ist ein ganz tolles System, was mit einer elliptischen Nadel kommt, was aber eine gute Abtastfähigkeit hat, wie ich festgestellt habe, unglaublich farbig klingt, sich mit Stimmen hervorragend auskennt. Da ist vielleicht an den Frequenzenden noch was möglich, aber wie gesagt, für 99 Euro, man darf mehr erwarten. Also man kann mehr erwarten. Das Ding klingt wie Tonabnehmer, die ich kenne, in der 300-400 Euro Liga. Hm. Ja, und das
ist auch, um ehrlich zu sein, von der Verarbeitung her. Wir haben unser Verlosungsexemplar schon im Verlag liegen. Also wir verlosen einige davon jetzt in der aktuellen Ausgabe und haben uns den bei der Gelegenheit mal genauer ansehen können. Und das ist schon wirklich ein richtiger Klotz und ein Mordsgehäuse für den Preis.
Da ist übrigens das einzige Aber. Das ist nicht ganz leicht. Also das heißt, bei einigen Tonarmen müsste man mal gucken, wie sieht's aus mit dem Gegengewicht und wie bin ich insgesamt dann ausbalanciert. Aber in der Regel, also die klassische Rega-Liga und so weiter, ist das völlig problemlos, läuft das. Und natürlich an den Clear Audios läuft das auch völlig problemlos. Und da sind ja auch durchaus viele Tonarme im Umlauf. Das Laufwerk selber nochmal, Deckel gehört dazu. Finde ich auch toll. Für einen Gesamtpreis inklusive Tonarm und Tonabnehmer von 1300 Euro VK kannst du echt gar nichts sagen. Der hat ein gutes Timing, der hat eine gute Dynamik insgesamt und für den Preis. Und das einzige Teil, was nicht made in Germany ist, ist die Grundplatte. Die kommt aber aus dem Nachbarland. Also insofern ist es auch was quasi hier in der Nähe hergestellt worden ist. Perfektes Ding, Clear Audio Compass. Also wer einen guten, soliden Einstieg in den Bereich Vinyl sich wünscht und den auch für die nächsten Jahre erstmal behalten möchte, das ist das Ding. Und mit einem noch etwas besseren Tonabnehmer seid ihr sehr lange sehr glücklich.
Ja, Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist wirklich ein pralles Paket. Ja.
Damit man den natürlich bespielen kann, was ich auch total toll finde, viele in dieser Preisklasse kommen ja inzwischen so mit integrierten Phonos. Ne? Da bin ich tatsächlich, das ist subjektiv, aber da bin ich kein Freund von.
Nein?
Ich will schon meine Anlage so zusammenstellen, wie es mir gefällt, nach meinen Präferenzen. Und da haben wir zwei Phonoprays im Angebot, was wir jetzt in der aktuellen Ausgabe haben. Einmal so ein, ja, ich würde sagen schon eine Workstation von Goldnote.
Absolut, ja. Der PH1000 ist das. Das ist, ich glaube, der Begriff Workstation wurde praktisch für diesen Phono-Vorverstärker entwickelt oder erfunden.
Ja, ist krass, oder programmierbar.
Unglaublich, also, ja.
Ja.
Also auch hier muss man dazu sagen, reden wir vom Topmodell des Herstellers. Wir liegen so in der Zone um 10.000, 11.000 Euro mittlerweile. Der ist günstiger in den Handel gekommen und inflationsbedingt mittlerweile ein paar Euro teurer geworden. Aber das Aber ist sehr, sehr lang und gedehnt. Ich glaube, man kann bis zu 4 Tonarme anschließen. Einen davon über, gibt es ja mittlerweile auch hier und dort, XLR. Ist natürlich dann MC vorbehalten, prinzipbedingt. Und ja. Im Kern des Phono-Entzerrers steckt ein kleiner Rechner, der bis zu 18 auch noch frei einstellbare Entzerrungskurven bereithält. Also im Grunde genommen kann man sagen, von den ersten ernstzunehmenden Abtastern in den 40ern bis zu allem, was heute hergestellt wird, kriegt man da alles perfekt abgefangen. Mhm. Inklusive der teilweise sehr verrückten Entzerrungskurven, die es zwischenzeitlich mal gab. Mono-Entzerrungskurven, natürlich alles mit an Bord. Damit das Ganze nicht so verrechnet klingt, hat eine wunderbar abgestimmte Class A-Ausgangsstufe. Und hier ist auch noch so ein bisschen so ein kleines, er ist offen für die Zukunft angebracht, weil es gibt auf der einen Seite ein externes Netzteil, das nochmal so ein bisschen den Klang boosten kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite für die Ausgangsstufe gibt es noch so Booster-Ausgangsstufen. Ich glaube, das sind externe, separate Komponenten mit 6 oder 12 Röhrensätzen. Das heißt, man kann hier auch noch eine ganze Menge Tuning im Nachhinein betreiben. Also es ist wirklich so eine analog-digitale Workstation, die aus allem alles rausholt mit einem kleinen Display, das mir die Entzerrungskurven anzeigt. Und ich weiß gar nicht, wo man da anfangen und aufhören soll.
Eigentlich auch das perfekte Gerät für Archivierung, also für tatsächlich offizielle Archive, die vielleicht noch alte Schallplatten digitalisieren und nochmal sichern wollen. Weil damit hole ich natürlich wirklich das raus, was damals auch gedacht worden ist bei der Entzerrung, dass ich die entsprechende Kurve an den entsprechenden Abtaster anpassen kann. Also da ist, glaube ich, wirklich, hat auch einen professionellen Touch, finde ich.
Auf jeden Fall, genau da liegt der Grundgedanke von solchen Phono-Entzerrern. Könnte man sich ja fragen, was soll das, der ganze Overkill mit 18 Entzerrungskurven und was weiß ich, irgendeine Denon-Entzerrungskurve von 1961, wer braucht das heute noch? Aber es ist eben genau das, irgendjemand, der die Schallplatte noch zu Hause rumliegen hat, der mehrere Plattenspieler mit außergewöhnlichen Tonabnehmern besitzt, der will es vielleicht wirklich ganz genau wissen. Für alle anderen gibt es die kleineren Modelle.
Ich kenne tatsächlich solche Menschen, kenne ich. Also es gibt sie. Es ist keine Fantasie oder keine nur ausgedachte Zielgruppe. Es gibt, sie ist klein, aber es gibt sie auf jeden Fall. Wir haben noch einen Phono-Entzerrer drin. Entzerrer. Doppel-Mono-Aufbau, MK-Analog. Ist es jetzt ein reiner MM oder MC? Nein, das ist MC auch.
Nein, das ist ganz kompliziert. Das ist ganz einfach und ganz kompliziert.
Hilf mir.
Das ist nämlich, im Grunde genommen ist das der Velvet I4, also ein extrem reduziertes, sehr, sehr fokussiertes und konzentriertes Konzept, dass es für MM und für MC gibt. Und das sind zwei unterschiedliche Komponenten. Also wir waren da tatsächlich auch etwas verwirrt, weil wir haben den einfach als Phono-Entzerrer bestellt, den PH-Amp heißt das, also von MK Analog, den PH-Amp hatten wir uns geordert und haben einen Karton mit 3 schwarzen Kisten drin gekriegt. Eine größere Kiste und 2 etwas kleinere Kisten und haben dann wirklich da gesessen wie ein 3-Jähriger mit seinem ersten Duplo-Bausatz und haben überlegt, wie man das alles zusammenstöpselt, bis uns klar geworden ist, es handelt sich um einen MM-Phonopre, also das ist dann wirklich der MM-PHM.
Okay, das war das, was ich im Kopf hatte jetzt.
Der wundervoll aufgebaut ist und ein externes Netzteil mitbringt. Und dann gibt es als Upgrade sozusagen noch den SUT1L und das ist das MC-Treiberteil. Hinten habe ich so eine wunderschöne Phalanx mit Knöpfchen und Reglern, mit denen ich alles diffizil einstellen kann. Und das ist im Grunde genommen auch eine auf mehrere Gehäuse aufgeteilt, aus bekannten Gründen, müssen wir ja nicht, muss ich ja wahrscheinlich gar nicht erklären, Netzteil und Analog-Audioschaltung, gerade bei diesen Verstärkungsfaktoren von Phono-Entzerrern in separate Gehäuse unterzubringen, ist immer eine coole Geschichte.
Definitiv.
Und hier kann man sich im Grunde genommen den Phono-Pre zusammenstellen, den man gerade gerne haben möchte, und das Ganze wird belohnt mit exzellentestem Klang.
Mhm.
Und ist, by the way, dieser Bastelkasten, alle Komponenten zusammengenommen, ist jetzt, das ist gar nicht so teuer, wie man im ersten Moment annehmen möchte.
Okay. Dann werden wir trotzdem wieder etwas teurer. Schrägstrich, für den Hersteller günstig. Es gibt den Simplicity 2 von Thales. Wir haben ja über Thales gesprochen als eines unserer Highlights auf den norddeutschen HiFi-Tagen. Da habe ich im Hinterkopf immer diese zwei Tonarmrohre bei Thales. Dieser hier sieht anders aus.
Jainisch, also er sieht anders aus, das stimmt, aber er hat die zwei Tonarmrohre.
Ja.
Tatsächlich finde ich den Werdegang und die Intention hinter dem Simplicity wunderbar. Und der Name verrät das eigentlich schon. Das alte Konzept mit diesen zwei Tonarmrohren, die auch eine etwas breitere Spreizung hatten.
Richtig.
Das musste alles sehr, 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 sehr genau eingestellt werden, damit der eigentliche Benefit, nämlich die Spurfehlwinkel so klein wie möglich zu halten.
Mhm.
Damit der hundertprozentig hinhaut, musste man eine ganze Weile schrauben und abstimmen und gucken, dass alles passt. Haben die gemerkt, da kommt praktisch niemand mit klar. Also haben sie den Tonarm so reduziert und so klein gemacht, also die beiden Tonarmrohre so eng zusammengeführt, dass die auf eine Fassung passen, die im Grunde genommen aus dem Karton heraus immer perfekt eingestellt ist. Und damit wurde der Thales, ich muss offen gestehen, ich weiß nicht, wie das Vorgängermodell hieß, auf einmal simpel, und deshalb heißt es Simplicity. Ja, das klingt jetzt erstmal alles ganz einfach, aber es ist in der Praxis unglaublich schwierig in den Griff zu kriegen, weil wenn man sich mit dem Konzept auseinandersetzt, fragt man sich schnell, warum macht das nicht jeder Hersteller, dass der genau das.
Es ist in der Präzision einfach das Problem. Ich glaube, das Konzept ist gar nicht so das Problem. Aber
das
die Präzision dahinter, das ist das Ding.
Und
da hilft es natürlich, dass Micha Huber und HiFiction, dass sie eben diese enge Connection zur Uhrenindustrie in der Schweiz haben.
Ja.
Und da weiß man, wie man präzise fertigt.
Genau das wäre mein Bogen gewesen. Also wenn man, wir haben auch Fotos von Einzelbauteilen, von den unvorstellbar kleinen Kugellagern, die da teilweise drinstecken. Und ich frage mich, wie die das alles zusammenmontieren. Das ist nicht, ich meine, der Tonarm schwenkt ja, während er über die Platte läuft, sodass der Abtaster immer einigermaßen im rechten Winkel zur Spur ausgerichtet bleibt. Und das heißt, er ist permanent in Bewegung, wenn er gebraucht wird. Und dass das nicht nach 12, 13, 14 Platten schon anfängt zu leiern und man mal die ersten Schräubchen nachziehen muss, grenzt an ein Wunder. Es gibt einige Kompromisse, die der Tonarm eingehen muss. Und zwar ist natürlich die Masse bei Masse ist ja schon immer bei einem Tonarmrohr ein Thema. Und wenn man zwei Tonarmrohre hat, ist das ein doppeltes Thema. Und deshalb sind das extrem dünne, filigrane Tonarmröhrchen. Da passt dann auch kein großer Kabelquerschnitt rein. Deshalb sind das relativ kleine Käbelchen, die gezogen sind. Aber es ist ein durch und durch faszinierendes Konstrukt, muss man sagen.
Ja, also es ist wirklich wer auch Faszination Uhrmacherei hat, kommt da voll auf die Kosten. Also alleine, wenn man sich eben diesen Tonarm ansieht und die einzelnen Komponenten, das sind ja gar nicht so viele sichtbare Komponenten.
Sieht wirklich
relativ simpel aus optisch, aber das, was da zu sehen ist, es ist so fein und so filigran und so erstklassig gemacht. Und da ist natürlich auch der macht ja keine Container davon, kommt der Preis dann fast schon wieder als realistisch rüber, würde ich sagen. Weil das ist so ein Aufwand fertigungstechnisch, da ist so viel Zeit drin, ist immerhin noch vierstellig, darf man eben dann auch mal so einen Preis aufrufen. Dranbauen, klar, kann ich natürlich die entsprechenden aus der HiFiction-Gruppe, ich kann aber auch, also EMT, ich kann aber auch was anderes dran machen. Wir haben einen Tonabnehmer, der mir in letzter Zeit häufiger auch bei den Kollegen der anderen Magazine untergekommen ist, das Thema Otter. Und da gibt's einen MC-Abtaster, der erstmal optisch würde ich sagen, schick, ne? Also feines Holzgehäuse.
Sandelholz.
Das ist ja.
Und der
Nadelträger ist aber auch nochmal ein bisschen speziell.
Ja, was Auf jeden Fall.
Ist kein, also, nicht einzigartig, aber schon speziell.
Ich wollte gerade sagen, so einzigartig ist das jetzt nicht, aber es ist halt ein Rubinnadelträger mit einer Diamantnadel vorne drauf, das Ganze in einem Sandel-Holzgehäuse. Und es gibt so diese japanische, es gibt in Japan ja so eine Klientel, Facemation und sowas fällt mir da ein. Ja. Nein, Facemation ist falsch. Ist das richtig? Ah, egal. Es gibt diese Manufaktur-Pickups, die von Hand gefertigt werden mit wunderschönen Holzgehäusen. Die kommen dann in kleine Schmuckkästchen und gehen für ein Höllengeld über den Luft- oder Seeweg in den hiesigen Handel und sind wirklich so, das sind so Gesamtkunstwerke. Und der Otter-Mandolin ist im Grunde genommen der günstige Einstieg in diese Klasse. Also für einen Pickup aus dieser Range ist der überraschend günstig, muss man sagen. Weil es ist auch hier tatsächlich alles Handarbeit, gefertigt in Japan, wunderbar abgestimmt. Und ich kann mich noch an einige Telefonate mit dem Herrn Zensen, unserem Autor, erinnern, der aus dem Schwärmen gar nicht rauskam und mir die ganze Zeit erzählt hat, was der für eine unglaubliche Farbkraft hat. Also er muss unglaublich stimmungsvoll sein, dieser Tonabnehmer. Ich muss offen zugeben, wir haben den dann tatsächlich auch ins Haus gekriegt, aber unangetastet wieder zum Vertrieb zurückgeschickt, weil Pickups ist immer so ein Thema. Wenn man eine Nadel kann man nur einmal kaputt machen.
Ja, ist bestimmt noch gar keinem von uns passiert.
Nein.
Wir wissen, wovon du redest, um Himmels Willen. Ja. Nein, aber das wäre auch ein ganz, ganz schönes Thema. Also im Bereich Phono sind wir gut aufgestellt in dieser Ausgabe. Wir haben aber auch ein bisschen Zubehör mit dabei. Bei einigen würde ich eher über das Konzept als über den Preis sprechen wollen, wie bei dem Stromverteiler von Stromtank. Wie erwartbar ultrasolide. Also das ist ja auch eine Immobilie, diese Netzleiste, finde ich. Gehört irgendwie zu den großen Stromtanks dazu, aber kann auch so benutzt werden.
Ja, das Konzept ist relativ einfach. Die Herrschaften von Stromtank hatten mir das vor einiger Zeit erklärt. Die Stromtanks selbst haben hinten ja immer nur 4 Stromabgriffe. Das ist natürlich für viele gut ausgestattete Anlagen viel zu wenig. Ist denen selber klar, aber mehr geht da einfach nicht, weil die mit den Akkubänken ja so ein bisschen haushalten müssen. Und dann wurden die Stromtanks oft erweitert mit den heute handelsüblichen Mehrfachnetzleisten. Sehr, sehr hochwertige haben ja dann oft Filter an Bord und das ist eben eine Todsünde. Das sollte man nicht tun, wenn man den Stromtank benutzt, der ja ultrasauberen Strom generiert, dann sollte man dahinter keinen Filter mehr benutzen, dass die Phase wieder irgendwie verdreht, von einigen der Komponenten, nicht von allen. Und da haben die gesagt, wir brauchen einen extrem hochwertigen, für den Stromtank passenden Netzverteiler. Also es ist im Grunde genommen wirklich einfach nur eine 5-fach-Steckdose, die allerdings eine große Besonderheit hat. Die ist, die hat einen Einschaltsequenzierer. Das ist ganz praktisch. Okay. Das kennt man vielleicht, wer wie ich früher mal in Altbauten wohnte und die ganze Anlage mit einem Hauptschalter anmacht, der kann dann den Weg in den Keller auf sich nehmen, um die Sicherung wieder reinzudrücken. In Klammern, nachdem er den Hauptschalter wieder umgelegt hat. Ja. Ganz wichtig, sonst springt ihr nämlich sofort wieder raus.
Ja.
Und solche Kleinigkeiten werden hier berücksichtigt und macht so klack, 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 werden die Geräte nacheinander eingeschaltet. Das ist alles ziemlich geil. Man muss sagen, dadurch, dass das ein exzellent gemachter reiner Netzverteiler ist. Und zwar ein Netzverteiler in einer Verarbeitungsqualität, dass ich andere HiFi-Komponenten damit in Aluminiumstaub verwandeln könnte, wenn ich wollte. Das kann man sich auch alleine an die Wandsteckdose hängen, weil meistens, also in vielen Umgebungen ist der Strom ja jetzt nicht so katastrophal, dass man unbedingt das Stromfilter braucht oder den Stromtank.
Also ultrasolide, wie gesagt, also das muss man sich leisten wollen. Das ist tatsächlich eine Hausnummer preislich mit ein paar tausend Euro. Es ist halt eine Netzleiste. Also das muss man auch unterm Strich sagen. Also von der Funktion her ist es etwas, was man auch günstiger umsetzen könnte.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das gilt ja immer.
Ich will es einfach nur nicht, so als Gedanken mal reinwerfen.
Man muss aber dazu sagen, sie ist groß, sie ist schwer. Ja. Das klingt jetzt ironisch, aber das hat tatsächlich große Vorteile bei den heutigen Stromkabeln.
Stimmt.
Wir haben, also wenn ich da so 4 oder 5, können wir gleich noch drauf kommen. Wir hatten auch Besuch von einem Kabelhersteller.
Ja, bitte.
Wenn man diese Kabel an Komponenten anschließt, dann ist man schon froh um jedes Gramm, dass die auf den Rippen haben, weil ganz, ganz easy werden die Komponenten aus dem Rack gehoben. Und da muss man sich bei dem Stromtank eben keine Sorgen machen. Der ist so aufgebaut, dass der auch vom Boden entkoppelt ist. Also man kann Spikes sind unten dran und man kann den noch entkoppeln und Füßchen dran schrauben, alles möglich. Kann man ein bisschen mit rumspielen. Okay,
Argument ist akzeptiert, alles gut.
Ja, bitteschön.
richtige Steckverbindung, da gehen wir auch gerne wieder, wie beim Stromtank, auch nach Deutschland und gucken bei WBT ins Regal. Die haben ja schon, ja, seit Jahrzehnten, ich sag mal, das Markenzeichen, solide, gute, nicht überteuerte Steckverbindungen anbieten zu können. Plasma Protect, da haben wir auch mal drüber berichtet. Jetzt gibt es nochmal diese, ja, die was in unserer Vorbereitung reingeschrieben, Pistölsche.
Ja, so nennen wir die immer.
die sehen halt wirklich aus wie eine kleine Pistole. Das sind jetzt die WBT 0120 CU oder 0120 CU.
Ja, auch ein sehr einprägsamer Name, wie ich finde. Aber wer sie einmal gesehen hat, dem geht sie nicht mehr aus dem Kopf, weil das ist so eigenständig, das gibt's sonst nicht. Naja, das war tatsächlich, hat mir der mittlerweile leider verstorbene Herr Turner vor Urzeiten mal erzählt, sei eins der größten Probleme der Zinsverbindung des RCA-Steckers, dass der nicht hundertprozentig normiert ist. Das bedeutet, von wabbelig bis ich kriege es kaum drauf, ist da mit dem Stecker alles möglich. Und er war da irgendwie immer hinterher, diese Verbindung zu normieren oder so dafür zu sorgen, dass man einen Stecker hat, der auf jedem Zinsanschluss hundertprozentig sitzt und nicht nur hundertprozentig sitzt, sondern immer gleich. Ja. Wer das von den alten Next-Gen-Zinssteckern kennt, weiß, das ist früher über eine Verschraubung gelöst worden. Das heißt, früher sage ich, um Gottes Willen, die gibt's ja noch. Das ist nach wie vor sind die Norm. Er hat aber immer irgendwie gesagt, wir brauchen da ein anderes Konzept. Und jetzt ist es eben in dieser Pistole sitzt ein kleiner Arretiermechanismus drin, der hinten so einen Spannhahn hat. Das heißt, ich stecke diese Pistole auf meinen Zinsstecker drauf. Hinten ist so ein Hebelchen, das lege ich um und dann steckt die Bomben fest. Das ist nämlich so ein Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, wenn ich im Winter meine Anlage verkabel, es also einigermaßen kühl ist in der Umgebung und denke dann so im August, oh, ich möchte mal ein anderes Kabel ausprobieren, dann werde ich feststellen, dass ich das Ding, das ich mittlerweile leicht ausgedehnt habe, kaum mehr von meinen Geräten runterkriege. Und das ist tatsächlich, haben wir schon einige von denen, wir wechseln ja deutlich häufiger im Hörraum die Kabel und Verbindungen, als das jemand macht, der zu Hause eine feststehende Anlage hat. Ich kann nicht zählen, wie viele Next-Gen-Stecker wir schon kaputt gemacht haben bei dem Versuch, die aufzurammeln. Und einmal, kann ich mich erinnern, haben wir sogar ein Zinsterminal von der Platine eines Verstärkers gebrochen.
Ja.
Passiert. Einfach lang genug verkabeln, dann passiert sowas. Und das sind Dinge, die passieren mit der Pistole eben nicht mehr. Da mache ich Schnapp, das Ding ist offen und der haptische / Gebrauchsfaktor ist deutlich gesteigert. Mit einer einzigen kleinen Einschränkung, das ist der Platz. Die Pistole ist gewinkelt und die braucht einfach Geräte mit einer gewissen Fläche. Also so AV-Receiver, wie man kennt ja die Rückansichten mit 2726 Zinssteckern, die werde ich nicht mit der Pistole ausstatten. Da passen aber auch schon keine Next-Gen-Stecker oder sowas drauf in vielen
Fällen. Ja, das ist so eng, das
stimmt. Also von daher ein bekanntes Problem.
Gut, aber ausprobieren auf jeden Fall und tatsächlich diese thermischen Veränderungen bei den Geräten und bei den Verbindungen kennen wir, glaube ich, irgendwie alle, mehr oder weniger. Und gerade die Menschen unter uns, die doch häufiger vielleicht mal, wir als Autoren sowieso, aber die häufiger mal ein Gerät wechseln oder ich kenne auch Bekannte, die dann immer wieder mal ihre Anlage ein bisschen umstellen aus dem vorhandenen Material, weil gerade die Stimmung danach ist, sage ich mal. Und da muss halt so eine Verbindung lösbar sein, aber auch dann gut sitzen, wenn ich Kontakt haben möchte. Und da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Was auch immer in diesem Bereich, ich baue was um, ich stelle was hin, reinspielt, sind eigentlich Gerätefüße. Also das ist ja ein Thema, auch das geht von 1 Euro bis in den vierstelligen Bereich, dass ich da die Aufstellung meiner Geräte optimieren kann. Und ein Name, der schon länger im Geschäft ist, die sich damit, glaube ich, gut auskennen inzwischen, das B-Fly Audio.
Ja.
Und da haben wir auch ein Produkt, da ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es nicht nur quasi, ich sag mal, eine Unterlegscheibe ist, sondern es geht darum, was für Material da zum Einsatz kommt.
Ja, das ist tatsächlich experimentiert B-Fly unheimlich viel mit den Materialien herum. Und bei diesen Unterlegscheiben, also wir haben namentlich sind es die Thales Elite, die waren ursprünglich mal als Spike-Untersetzer entwickelt. Und haben sich dann auch so in Kommunikation mit den Anwendern, hat sich das in die Richtung entwickelt, dass die irgendwann gesagt haben, wir können uns die Spikes ja einfach sparen, wenn wir die Dinger verschraubbar machen. Mhm. Und genau diese Version haben wir im Haus gehabt. Und das ist der Werdegang des Tests, spricht auch so ein bisschen für die Fähigkeiten des Herstellers, weil wir hatten der Tester hat zu Hause eine Wilson Audio Box und bei der Bestellung haben die nicht dran gedacht, dass ja M6, M8, was brauchst du? Ach, wir schicken dir einfach mal beides zu und nichts passte. Und dann haben die im 0,x eben auch noch diesen, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie bei den Amerikanern so Achtel Zoll oder Viertel Zoll oder sowas. Ich glaube, das sind Zollmaße, die die haben. Mhm. Ließ sich dann auch auftreiben oder wurde hergestellt dafür und haben sich als äußerst fähig erwiesen. Also der Autor sprach davon, dass die Lautsprecher / die Anlage mit einem Mal so ein bisschen mehr, ja, vor allem die Tiefenabbildung und sowas hat sich etwas nach hinten verschoben, nenne ich das jetzt mal. Also Plastizität steigerte sich.
Ja.
Also mit sehr, sehr deutlich nachvollziehbarem Effekt. Und das Schöne ist eben, dadurch, dass die fest verschraubt sind, kann ich auch nach wie vor Boxenrücken machen alleine, ohne dass ich da Hilfe für brauche. Das ist bei größeren Lautsprechern mit Unterlegscheiben ja immer so ein Thema.
Ist es. Definitiv. Und da sind wir jetzt auch preislich im unteren dreistelligen Bereich. Also insofern ist das was auch mal zur Optimierung und zur hörbaren Optimierung herangezogen werden kann. Ein bisschen drüber, du hast es vorhin angesprochen, liegen Kabel. Die sind aber jetzt auch in dem für unser Genre durchaus normalen Bereich unterwegs. Da sprechen wir ja von vierstellig, aber im unteren Bereich. Und der Hersteller ist jetzt eigentlich bei mir auf dem Schirm eher als Plattenspielerhersteller. Also Zaffino ist der Hersteller. Und die waren die bei uns in der Redaktion?
Die waren uns besuchen, beziehungsweise der war uns besuchen, der Will Tramblett, der Inhaber und Betreiber von Zaffino. Und ich muss zugeben, ich war sogar völlig irritiert, dass er mit Kabeln ankam, weil ich habe Zaffino vollständig, die heißen ja auch noch 1877 Phono Zaffino, ist der vollständige Name, weil er tatsächlich mal irgendwie mit Phono-Kabeln angefangen hat. Und er ist ein ganz passionierter und da auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, ein ganz passionierter Kabelwickler. Hat uns Fotos gezeigt von seinen Kabelwickelmaschinen und der hat aus deutscher Produktion, so aus den 60er, 70er Jahren besitzt der Wickelmaschinen und steht da irgendwie drauf, die Maschinen zu warten und zu pflegen und zu hegen. Kam mir ein bisschen, fühlte ich mich erinnert an meinen Besuch, ich war mal in Norwegen, ein Schallplattenpresswerk besuchen, die noch so aus den 50er, 60er Jahren, so alte, da hat mich gewundert, dass im Hinterzimmer nicht irgendwo eine Dampfmaschine steht, die Dinger antreibt. Und so in dieser Größenordnung muss man sich seine Kabelwickelmaschinen vorstellen. Mit so riesigen Hebeln, mit denen das ein- und abgeschaltet wird. Und die gehen tatsächlich her und arretieren und richten ein und machen alles, dass die aktuell produzierte Kabelserie produziert werden kann. Und dann werden einfach ein paar Meter Strippe erzeugt, sobald alles stimmt. Und ich muss zugeben, wir haben im Hörraum einen kurzen Hördurchgang noch in seiner Gegenwart gehabt und wir sind fast vom Sofa gefallen, was da an Detailzeichnung drin steckte. Wir haben auch einen Kollegen, der kurz mit den Kabeln konfrontiert wurde und direkt irgendwie die Kreditkarte auf den Tisch gelegt hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht ohne diese Kabel sein. Und von diesen Qualitäten sind anscheinend nicht nur wir überzeugt gewesen, weil zu meiner weiteren Überraschung ist Zaffino auch ein großer OEM-Hersteller, der Kabel für alle möglichen Hersteller, darunter einen bekannten dänischen Hersteller, auf den wir, jetzt greife ich wieder vorweg, später auch noch zu sprechen kommen werden. Mhm. Und ist alles sehr, sehr spannend. Also das war wirklich spannend. Und er steht auf Geometrie. Also die Strippen haben schon eine gewisse Stärke und auf Schirmung. Und da kommt dann eben wieder das Gewicht der Komponenten ins Spiel, weil das ist alles so robust. Wir hatten jetzt in dem Fall Silverdart-Stromkabel und ein NF-Kabel.
Ja.
Und gerade das Stromkabel hat die Power, einen kleineren Streamer aus dem Regal zu hebeln. Kann man dann schauen. Ja, gegebenenfalls mit so einem Türstopper als Gewichtung für die Komponente arbeiten.
Ja, super.
Oder einfach festkleben.
Ja, super Idee mit Gaffer-Tape. Gaffer löst alles. Ich habe mit einem unserer Kollegen ja regelmäßig Abende, wo wir Platten auflegen, wo wir ein bisschen hören, in letzter Zeit auch mal wieder. Übrigens haben wir das findet jetzt im Heft nicht statt, aber wir haben die neuen Revox Kompaktkassetten, die rausgekommen sind, und haben uns die tatsächlich mal angehört im Vergleich zu New Old Stock TDK SA und MA Kassetten. Und wenn dein Tape Deck eine erweiterte BIAS-Einstellung hat, dann kannst du aus diesen Revox-Tapes richtig, richtig viel rausholen. Das kommt wirklich fast an die MA ran. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn du normales, in Anführungszeichen normales Tape-Deck mit einer Standard-BIAS-Einstellung hast, dann klingen sie ein wenig abgerundeter. Trotzdem noch gut, wenn du keinen Direktvergleich machst. Aber da merkt man dann schon einen leichten Unterschied. Genau eingemessen auf dieses Band, Weltklasse, also wirklich gut. Egal, was ich sagen wollte, wir hören aber nicht nur Kassetten, sondern eben auch Platten und dann auch Plattengewichte, wo der Kollege durchaus eine kleine Selektion inzwischen angehäuft hat, diverser Plattengewichte von ganz günstig bis zu schon sehr ordentlich preislich. Und wir haben jetzt so in dem Bereich Plattenauflagegewicht von Lehmann Audio was dabei, und zwar das Floatweight.
Ja, das Floatweight ist ganz pfiffig gemacht. Das ist im Grunde genommen ist das gar kein großes Hexenwerk. Es ist ein mehrschichtiges Plattenauflagegewicht. So ist der richtige Begriff, gell? Und was sich der Herr Lehmann hat einfallen lassen, ist eine Sache, die ist so simpel, dass man sich fragen muss, warum das nicht viel häufiger aufgegriffen wird. Er wollte das kontaktfrei machen. Also das liegt auf der Platte auf, gewichtet die Platte, hat aber selbst keinen Kontakt zu der Tellerachse in der Mitte. Und das erreicht er ganz einfach durch so eine Aufsetzhülse. Also man steckt ein kleines Röhrchen in das Plattengewicht rein, setzt das auf, nimmt die Hülse nach oben raus. Das war ganz ulkig, weil wir auf der, das war in Darmstadt auf der Audioshow letztes Jahr. Jetzt muss ich kurz überlegen, bei welcher der vielen Audioshows ich das gesehen habe, hatte das dem Publikum vorgeführt, und es hat bei 7, 8 Versuchen nicht geklappt, weil er jedes Mal das Röhrchen so schräg abgezogen hat, dass nachher das Gewicht verschoben war. Das war, sorgte für einen Schmunzler, aber wenn man einmal begriffen hat, dass man das gerade nach oben rauszieht, kann da gar nichts schieflaufen. Und das ist, macht wirklich Sinn, weil tatsächlich dieses Auflagegewicht dann nicht als, sagen wir mal, zusätzlicher Resonanzpuffer in Erscheinung treten kann.
Also ich muss tatsächlich zugeben, als wir damit angefangen haben, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir gesagt haben, weißt du was, ach komm, wir hören mal Plattengewichte. Ja. Da musste selbst ich jetzt als Testautor, und da schließe ich dich mit ein und unsere Kollegen, wir haben schon viel gesehen und gehört in diesem Bereich. Da war ich auch grundsätzlich skeptisch. Naja, also wenn ich jetzt so teilweise so ultraleichte Plattenauflagegewichte habe, was soll denn passieren? Ja. Und ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Tatsächlich sind Plattengewichte, machen was. Erstens. Zweitens, sie machen unterschiedliche Dinge. Und es hat auch immer was zu tun mit dem Ausgangslaufwerk. Das heißt, nicht jedes Plattengewicht macht auf jedem Laufwerk den gleichen Effekt. Manche sind generell sehr subtil, andere kannst du im Blindtest locker raushören. Ganz spannend. Deswegen fand ich das auch interessant, dass eben jetzt Lehmann Audio mit so einem, eigentlich wirklich, wie du schon sagst, da muss man doch drauf kommen, Konzept an den Start gehen und jetzt eben da versuchen, weil auch das muss man sich nochmal vor Augen führen, wenn wir überlegen, die Rille und die Auslenkung und die Bewegung, wie wenig das ist und was wir für minimale Bewegungen haben, und wenn dann quasi aus irgendeinem Grund Motor, Konstruktion, Raum, die Anlage steht natürlich wie bei vielen von uns ungünstigerweise zwischen den Lautsprechern. Das ist ja auch, was die Schallausbreitung angeht und dann die mechanischen Auswirkungen davon, nicht optimal. Dann versteht man schon, warum so ein Plattengewicht manchmal doch ausschlaggebend ist und tatsächlich nochmal selbst ein teures Laufwerk vielleicht nochmal ein Quäntchen besser klingen lässt als vorher.
Ja, das ist tatsächlich, ist das so ein Thema, das, ja, das mich auf der einen Seite sehr fasziniert und auf der anderen Seite so ein bisschen desperat macht, muss ich immer zugeben, weil gerade B-Fly Audio, die kombinieren ja aufs Geratewohl irgendwie Materialien miteinander und schauen, wie die sich auswirken. Mhm. Da haben wir auch schon Füße gehabt, die, keine Ahnung, die im Inneren Aluminium, Kork, Aluminium, unten drunter ein bisschen Gummi. Und dann gibt es andere Füße, da ist das Kork, Aluminium, Kork, unten drunter ein bisschen Gummi für die Bodenauflage. Und die klingen unterschiedlich. Und wenn man sowas unter einem Lautsprecher mal erlebt hat, dann wird man kaum auf die Idee kommen, zu erwarten, dass ein Plattengewicht keinen Unterschied macht. Mhm. Je nachdem, wie es beschaffen ist, wie es gemacht ist. Und der Punkt ist aber trotzdem, wenn ich mir einen guten Plattenspieler nehme, lege die Platte drauf, werde ich jetzt erstmal nicht das Bedürfnis haben oder werde ich nicht das Gefühl haben, dass da was fehlt, was substanziell ist.
Richtig.
Aber wenn ich einmal damit angefangen habe, dann kann ich die Unterschiede nicht mehr überhören.
Ja.
Und das ist ein Thema, da kann man
sich wirklich verlieren. Ja. Kann und deswegen, man muss es, glaube ich, wirklich hören, ist, es kann, und das habe ich bei einem relativ schweren Plattengewicht gehabt, tatsächlich auch mal die Performance in einigen Bereichen vielleicht verbessern, aber tatsächlich war auf dem Laufwerk, wo ich es gehabt habe, nachher das Gefühl, ja, ist alles jetzt ein bisschen eingeschlafene Füße, ein bisschen dicker und mumpfliger, aber eingeschlafene Füße.
Also ja.
Das kann auch, wie gesagt, hängt vom Laufwerk ab, vom Zustand. Exakt, und auch von der Platte.
Ja, Plattenspieler sind ja immer Gesamtkonzepte. Also wenn der Plattenspieler von einem Hersteller kommt, wie der Clear Audio jetzt zum Beispiel, dann haben die sich ja von der Tellerachse über den Teller bis zum Chassis und so weiter über alles Gedanken gemacht. Mhm. Und das sind ja auch so durchgehende Resonanzabführungskonzepte, beziehungsweise auf der anderen Seite Konzepte, die Schwingungen, Drittschall und Störungen von außen nicht an die Platten, an den Plattenteller ranlassen sollen. Wenn ich da jetzt einfach hergehe und stelle ein x-beliebiges Gewicht auf die Platte, weil ich meine, das ist noch das Add-on, das er braucht, oder fummel an den Füßen rum, dann zerstöre ich ja dieses Grundkonzept. Oder nein, ich störe es. Wollen wir es mal nicht so drastisch formulieren.
Du störst das Gleichgewicht.
Genau, ich verändere den Plattenspieler und das muss sich nicht immer zum Guten auswirken. Oder in allen Frequenzbereichen zum Guten auswirken. Da muss man, das ist tatsächlich ein Themenbereich, wo man viel rumexperimentieren muss und wo man sich verlieren kann, auf gut Deutsch gesagt. Aber das ist ja irgendwie, macht das ja auch Laune,
es macht
den Dingen rumzuprobieren und so zu mutmaßen, was passiert jetzt gleich und dann irgendwie baff da zu sitzen, weil was ganz anderes dabei herauskommt.
Ja, ich sag mal so, ne, mit dem Kollegen höre ich seit über 40 Jahren zusammen Platten. Also insofern, wir machen das schon lange. Und es macht immer noch Spaß. Und das ist ja was unser Hobby, glaube ich, ausmacht. Wir gucken natürlich auch über diese tägliche Musikhörwelt hinaus und haben unsere Reportagen und sind dann auch mal zu Gast bei Herstellern, bei Vertrieben, bei Anlagen, wo man sagt, okay, das ist nicht die reale Lebenswelt, definitiv. Also, ja, als ich die aktuelle Ausgabe, wir kriegen sie ja immer etwas früher als der Handel, also wir als Autoren, aufgeschlagen habe und sah dann Martin Audio, ne, eine Marke, die mir auch natürlich völlig geläufig ist, und sehe dann das Preisschild. Ach, da denke ich, nee, da kaufe ich mir doch jetzt eher ein Haus.
Ja, oder zwei.
Oder zwei, genau, das ist nämlich auch möglich, je nachdem, wo man so wohnt. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mal sowas, und dafür sind wir ja auch da, mal beschreiben und zeigen, was ist denn da tatsächlich nochmal drin. Aber da kannst du mehr zu sagen.
Ja, tatsächlich haben wir, ich fasse das jetzt mal zusammen, gleich zwei dieser Einladungen gehabt. Also man muss dazu sagen, das Jahr ist für uns ziemlich turbulent losgegangen. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, auf wie viele Messen und Veranstaltungen wir gewesen sind. Da war die Eröffnung von dem neuen Superladen in Isen. Der Hackstore hat ja in Isen neu eröffnet.
Ja.
Dann war unser Verleger, der Herr Schulz, war bei Martin und ein paar Wochen später, glaube ich, bei Börsen, bei der Audio Group Denmark, und hat sich da die Präsentation der M8 Gold Signature angesehen. Mhm. Das ist ein ähnliches Kaliber zum nahezu gleichen Preis. Also die liegen sehr, sehr ähnlich. Und die Martin Coltrane Supreme Extreme, oh mein Gott, ist von einem ähnlichen Schlag gewesen. Also das muss man ganz, ganz vorsichtig betrachten, weil ich muss auch dazu sagen, wir haben schon wieder Einladungen im Mail-Postfach. Das geht auch noch so weiter dieses Jahr. Da kommen noch so ein paar Klopper.
Okay.
Der Punkt ist einfach, das sind Produkte, die auch von den Herstellern selbst jetzt nicht betrachtet werden als muss jeder haben. Das Hi-Fi, das klingt so toll, das muss jeder zu Hause stehen haben, sondern das sind ultimative Extreme, die Marten genauso wie die Audio Group sagen sich, lasst uns doch mal ein Projekt in Angriff nehmen, wo wir alles reinstecken, was wir an Erfahrungen haben und sagen, die Kosten spielen überhaupt keine Rolle, wir machen das jetzt einfach mal. Mhm. Und aus diesen, da kommen dann Produkte raus, die absolut faszinierend sind, nach x Jahren Entwicklung, die einen Haufen neue Technologien an Bord haben, die wir wiedersehen werden bei bezahlbareren Produkten. Das hatten wir ja schon ganz oft, dieses Top-Down-Prinzip, dass ich einfach mal aufs Geratewohl losentwickle und alles reinstecke, was mir einfällt zu dem Thema und dann gucke, was davon lässt sich sinnvoll in kleinere Serien übertragen. Mhm. Und wer was ganz Besonderes haben möchte, naja, der kann sich diese Produkte halt mal aus der Nähe anschauen. Also bei der Martin Coltrane Supreme Extreme, oh Gott, ich muss mich immer konzentrieren, dass ich mich da nicht verhasple. Da reden wir über eine Lautsprecherkonstruktion in insgesamt, na, ich würde das mal sogar 4 2-Drittel-Gehäuse nennen, weil eigentlich sind die Bassgehäuse so breit ausgelegt. Also Bass und Mittelhochton stecken in separaten Gehäusen und die Bassgehäuse sind so groß ausgelegt, dass man die als 2 Lautsprecher-Dickschiffe durchgehen lassen könnte. Und ich glaube, wir reden von irgendwas um die 800 Kilo Gesamtgewicht. Das dürfte bei den Börsen-Konstruktionen, glaube ich, ein bisschen weniger sein. Aber wir kommen in eine ähnliche Klasse. Und bei Martin ist es so, muss man sich vorstellen, da kann nicht eine Person, da könnte eine ganze Familie reingehen in das Bassgehäuse. Und wir reden von Carbon-Monocoques, die mit Holzveredelung außen versehen sind und so. Das ist schon irgendwie verrückt, sowas mal zu sehen.
Aber ich hätte ja nie gedacht, ne, dass ich mal das Gefühl kriege, ach, Tidal Audio, das ist ganz günstig, das Zeug.
Ja, what's up? Habe ich ja schon angedeutet, da kommen noch Einladungen hinterher.
Okay, also gut. Wir gucken uns natürlich nicht nur bei den Herstellern um, sondern gucken auch zum Beispiel in der Welt, was da ist. In der vergangenen Ausgabe hatte ich ja von meinen Schottland-Erfahrungen berichtet. Der Kollege Polzin, der war in Japan für uns.
Ja, für uns nicht direkt. Ich glaube, der hat in erster Linie Urlaub gemacht und war zwischenzeitlich.
Sag mal ruhig für uns.
Genau, ich traue es mich nicht auszusprechen. Das ist das keine Ahnung, ein japanisches Phonographenmuseum, wo man wirklich aus 187 Jahren Phonogeschichte Exponate, nein, natürlich nicht, ich weiß selbst, sind 150 oder so, sind da Exponate und es ist ganz faszinierender Trip für ihn gewesen, er war völlig geflasht. Da haben wir so ein paar schöne Urlaubsbilder in dem Fall. Ganz genauso wie bei unserem Kollegen Herrn Schmenner, der ja in New York unterwegs war und auch für eine ähnliche Verwirrung gesorgt hat wie die MK-Analog-Geschichte, weil er uns von einem Plattenladen berichtet hat und dann kamen aber Fotos von 3 völlig unterschiedlichen Locations. Und tatsächlich ist das New York City Academy Records, ist wohl so eine Instanz in der Stadt und betreibt mittlerweile Klangcafé, einen reinen Plattenladen und irgendwie noch so eine Location, wo auch gelegentlich mal Konzerte stattfinden. Und das hat er in einem Artikel zusammengefasst. Muss auch ganz faszinierend gewesen sein. Er war bei allen dreien.
Hervorragend. Ich frage mal, ob er mich beim nächsten Mal mitnimmt.
Ja.
Wir gehen darüber hinaus auch auf ein bisschen Theorie ein in der aktuellen Ausgabe. Tatsächlich, wir besprechen das Thema Dämpfungsfaktor, was sehr lesenswert ist, wie ich finde. Und auch ein Thema, was wir immer wieder mal so randlich besprochen haben, ist ja das Thema Klassik-HiFi oder klassisches HiFi. Da so gerade so Hersteller wie Marantz oder sowas, die sind ja da ganz groß. Also ich habe auch noch meinen Marantz-Receiver und aus den 70ern das Ding läuft. Es klingt so, wie er klingen soll. Und ich habe da kleine 70er-Jahre Warftel-Lautsprecher dran. Perfekte Kombi. Es macht einfach Spaß. Da haben wir den 1300D von Marantz, den wir auch mal beschrieben haben, weil das, glaube ich, für viele von uns auch ein Thema ist, sich mit klassischem HiFi auseinanderzusetzen und vielleicht für die zweite, manchmal sogar für die erste Anlage mal ein Invest in ein sehr gut gepflegtes, gebrauchtes Gerät zu stecken.
Tatsächlich, wir haben einen Kollegen, der ist da irgendwie sehr, sehr umtriebig und klappert auch Händler ab und guckt, wo er was erhaschen kann. Und dieses Gerät, was wir im Heft haben, das ist tatsächlich, also das Bild von dem Gerät, ist bei einem Händler entdeckt worden. Hatte er zufälligerweise die Kamera dabei und hat ein Foto eingesammelt. Und es geht auch so ein bisschen, es ist einfach so, früher hatten wir immer unsere letzte Seite, das Finale hieß das, wo wir irgendwie abgedrehte Sachen präsentiert haben. Und da sind wir vor kurzem auf die Idee gekommen, lass uns da doch mal ein bisschen mehr Fokus auf HiFi-Klassiker legen. Und da wird auch so ein bisschen auf den aktuellen Gebrauchswert geht der Kollege da in seinem kurzen Textchen ein, der bei vielen dieser Komponenten nicht so ganz einfach ist, weil man natürlich unter Umständen mit kostspieligen Reparaturen rechnen muss. Aber so summa summarum eine sehr, sehr schicke Sache. Und vor allem der Verstärker ist dieser Marantz 1300, ist für mich so eine der Maschinen, weil der hat Klangregelwerke und Einstellmöglichkeiten, da fallen einem die Augen raus. Ja, und eine Optik, muss man sagen, viele aktuelle Geräte nehmen auf genau diese Geräte ja so einen leichten kleinen Bezug, muss man sagen. Das kommt ja so ein bisschen wieder mit den großen Schiebereglern und den dicken Knöpfen und so. Ich meine, dicke Pegelsteller waren nie weg.
Nein, das war nie weg, aber trotzdem gerade die Haptik dieser Geräte ist, glaube ich, das, was junge Geräte, die ein bisschen Anspruch haben, wieder auch zu etwas machen, was vielleicht lange bei einem stehen bleibt.
Ja. Muss man übrigens, kann ich vielleicht noch mal kurz anbringen, wenn wir schon beim Thema wir sind irgendwo gewesen sind. Ich habe vor, das ist schon eine ganze Weile her, ich glaube, auf den Fotos tragen wir noch T-Shirts, das ist aus dem Spätherbst des letzten Jahres, habe ich Definite Audio in Fürth bei Nürnberg besucht und habe mir da eine wundervolle Anlage anhören dürfen. Da ist auch eine kleine Geschichte drüber. Nein, klein, es ist eine Geschichte drüber im Heft, Punkt. Und das war eine faszinierende Geschichte, weil das so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, wie wir das gerade von Börsen und Martin gesagt haben. Also einfach so ein Lautsprecherkonzept nehmen und ins Extrem leiten. Allerdings hat der Herr Ulrich, der Inhaber und Mastermind der Definitive Audio, macht das zu einem ganz anderen Kurs. Also hier reden wir von deutlich entspannteren Preislagen. Und das ist ein Konzept, das ist ein kleiner Breitbandlautsprecher, der in so einem Acrylgehäuse sitzt. Wunderschön filigraner Ständer, den er selbst dafür entworfen hat. Und den kennt man unter Umständen, weil es der Entwickler der Audio-Volver Engine ist für Audio-Data. Und der hat ein Konzept namens Ru-Extend. Das ist so, wir haben 1000 kleine Erweiterungen für das Rune, für die Rune-Software, so inklusive Audio-Eingängen, die man dann im Haus hin und her streamen kann. Das hat er alles eingebaut, weil in dem Audio-Volver steckt ja eine unglaublich gute Raumentzerrung und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, den Lautsprecher zu verändern. Und da erweitert er halt die Bandbreite und man hat dann auf einmal einen Lautsprecher vor sich stehen, der wirklich ein Breitbänder ist, der dadurch unglaublich fokussiert und musikalisch klingt, aber perfekt in den Raum eingebunden ist. Weil gerade dieser Frequenzgang von Breitbändern ist ja immer so eine Sache. Das kann ja sehr speziell sein. Und da hilft halt die DSP-Technik. Aber das, muss ich sagen, war für mich eins der großartigsten Klangerlebnisse der letzten Jahre, sich aufs Sofa zu klemmen und auf einmal sitzt alles genau da, wo es hingehört.
Ha, das ist gut. Vor allen Dingen, wenn die Musik dazu stimmt. Und ja, auch da haben wir natürlich wieder einiges an Rezensionen im Heft. Wir haben ja unterschiedliche Kategorien. Wir haben immer das Album, das eben jetzt 50 Jahre alt ist, als Beispiel. Wir haben aber auch aktuelle Sachen drin. Beispielsweise ein Keyboarder, den vielleicht nicht alle namentlich kennen, aber die Musik, glaube ich, ein Begriff sein sollte, weil er hat gespielt bei Japan, bei Porcupine Tree oder eben zum Beispiel mit Steve Hogarth von Marillion zusammen. Die Rede ist von Richard Barbieri und der bringt jetzt ein neues Soloalbum raus, das aus meiner Sicht, also ich kenne tatsächlich all seine Soloalben, hatte auch schon mal das Vergnügen, mit ihm ein Interview führen zu können. Super netter Typ, super down to earth. Das ist das zugänglichste Album, was er jetzt hat. Natürlich sind da viele weite Flächen drin, glockige Klänge, die er ohnehin mag. Dazu kommen ein paar treibende Rhythmen und ein Bass, der so ein bisschen klingt wie eben Mick Kahn von Japan. Das ist ja so eine Klangmalerei, die aber über dieses Ambiente an sich hinausgeht. Das sind schon Songs, das sind schon Stücke, die hängen bleiben. Und das ist sehr gut produziert. Das Album heißt Hauntings. Das so als Tipp gibt's natürlich in allen Formaten, auch auf Vinyl. Und am 1. Mai, also noch ein bisschen hin, kommt ein Album raus von einem Künstler, hab ich schon länger auf dem Schirm, aber immer so als Nebenbei-Thema, muss ich sagen, Slow Leaves. Das ist Grant Davidson aus Kanada und der hat ein deutsches Label in Düsseldorf tatsächlich, Make My Day Records. Die haben Lucy Kitchen zum Beispiel auch. Also die sind so ein bisschen gerade auf dem aufsteigenden Ast, was geschmackvolle, handgemachte Musik angeht. Das neue Album wird heißen The Ruins of Things Unfinished und wenn ihr im Stream unterwegs seid, die ersten drei Singles sind zumindest schon mal ausgekoppelt. Das ist eine echt handgemachte Platte, ich habe es gerade gesagt. Das sind jänglige E-Gitarren, teilweise auch ein bisschen Americana-Sounds drin, aber das ist mir, wenn es Richtung Americana geht, manchmal ein bisschen viel. Hier ist es völlig legitim, also die Elemente, die drin sind, sind völlig in Ordnung und nerven nicht, gehen nicht nach vorne. 11 neue Stücke, toll aufgenommen und was ich klasse finde, und da musste ich habe mit dem Plattenlabel gesprochen, ich habe gesagt, also wer spielt denn da den Bass? Das klingt so geil. Der trägt so die Melodie mit bei allen Songs, wo ich denke, ey, also ohne diesen Bass wäre die Platte nur halb so schön geworden. Und ich muss jetzt auch nochmal in meinen Unterlagen irgendwie gucken, weil ich der Mensch sagt mir jetzt überhaupt gar nichts.
Der unbekannte Meister.
Der unbekannte Meister, genau. Ich habe ihn auch irgendwo, ich habe da, genau, der heißt Rehan Ricard.
Okay,
never heard. Never gehört. Der ist bei Slow Leaves auch der Live-Bassist. Und ey, also das hat schon ein Niveau, wo du sagst, das ist ein Name, den sollten wir uns auf jeden Fall merken. Gibt ja auch einen anderen großen Bassisten, der ein Soloalbum rausgebracht hat, das nur am Rande Flea von den Red Hot Chili Peppers hat ein Soloalbum rausgebracht. Bin ich ein bisschen zwiegespalten insgesamt.
Ja.
Slow Leaves, The Ruins of Things Unfinished, auch in audiophiler Hinsicht. Eine Empfehlung kommt am 1.5. dann auch auf Vinyl raus. Ist dir übrigens aufgefallen, dass die Großrocker von U2 eine EP rausgebracht haben über Ostern?
Ja, das habe ich, also ich habe sie noch nicht gehört, aber ja. Ich habe das tatsächlich irgendwo auf Reddit gelesen.
Die Easter Lily EP gibt's tatsächlich nur als Stream. Die gibt's nur digital. Die gibt's nicht auf irgendeinem physischen Medium. Musikalisch geht's zurück. Ich würde fast sagen Richtung Under Blood Red Sky. Also wirklich sehr, sehr down to earth. So gut wie keine Keyboards. Alles nur Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang nach vorne mit extrem viel Melodie. Es bleibt total hängen. Das ist so, wie ich mir U2 eigentlich schon seit Jahren wieder gewünscht habe. Klanglich leider mittelmäßig. also ist es in Ordnung, aber das würde ich sagen, ist nicht audiophil. Easter Lily EP reinhören. Gar nicht schlecht, geradlinig, rockig, eingängig und tatsächlich gute Texte. Und vielleicht haben sie sich so ein bisschen wieder erholt von ihrem Fauxpas, wo sie damals alle iTunes-Nutzer mit einem Album beglückt haben.
Das, ich habe das heute glaub,
das
noch
ist so hoffentlich wieder vergessen. Bei meinen zwei weitere Tipps habe ich noch. Einen aus dem Jazz. Und zwar der deutsche Gitarrist Hanno Busch, inzwischen auch Gitarrenprofessor, den viele auch auf ganz vielen Pop-Alben gehört haben. Der hat mit seinem Trio plus dem Bläser Matthew Halpin ein neues Album rausgebracht, Perspective. Das ist durchaus zugänglich, also zu zwei Dritteln sehr zugänglicher Gitarrenjazz, der sehr melodiebehaftet ist. Und dann lassen Klaus Fischer, Jonas Burgwinkel, das sind ja seine beiden Trio-Kollegen, und Hanno selber auch nochmal richtig, alles raus, was sie können. Das ist mal so gegen Ende der Stücke, aber es ist eine sehr zugängliche Platte, die gut klingt. Interessanter Ansatz ist, Hanno hat das über sein eigenes Label rausgebracht und das gibt's auch auf Vinyl und es gibt's im Stream, aber ausschließlich bei Kobus.
Okay.
Ausschließlich. Also das hat er ganz bewusst gemacht, um eben zu sagen, okay, Kobus ist die Streaming-Plattform, die uns Künstlern im Vergleich zu den großen bekannten anderen Namen so viel immerhin zahlt, dass man mehr als einen Kaffee davon bekommen kann, wenn da halbwegs relevante Streaming-Zahlen zurückkommen. Und das wollte er ein Stück weit auch, wenn ich das richtig verstanden habe, unterstützen und eben seine Musik auch so hochwertig vermarktet wissen und sie nicht als Einheitsbrei irgendwo in irgendwelche Playlisten setzen, denn auch er denkt natürlich nach wie vor im Album. Also Hanno Busch, Perspective, tolles Jazz-Album, einfach reinhören und Hannos Gitarre, es hat seinen eigenen Stil, das macht unglaublich viel Spaß. Letztes Ding, eine Band aus Amerika, die so britisch klingt, wie man es kaum sich anders vorstellen kann. Bridget Calls Me Baby heißt die Band, was für ein Name. Irreversible heißt das Album, und wenn man sich There Always anhört, den ersten Track des Albums, dann gebe ich noch die Zusatzinformation dazu. Die waren auf Tour als Support von Morrissey. Und ich will jetzt mal sagen, also wer mit Morrissey musikalisch jetzt klarkommt, kommt mit There Always, dem ersten Track von Bridget Calls Me Maybe, 100% klar. Das ist sowas von, also auch von den Manierismen im Gesang ähnlich, dass ich sagen muss, okay, ja, also ist fast schon Plagiat, macht aber Spaß. Ist laut produziert, also sehr komprimierter Sound. Es ist für Playlisten gedacht, auf jeden Fall, aber es funktioniert auch als Album. Kann ich insofern empfehlen. Es ist nicht nur Morrissey drin, es klingt auch ein bisschen nach den Killers und den White Lies. Also alles stadiontauglich zum Mitsingen und eben ein bisschen jünger auch als U2, aber so ein blaues Cover, ja, also es ist Mainstream, aber mit tollen Melodien, wäre jetzt noch so ein Tipp von meiner Seite. So viel zu den Platten, die ich mal jetzt ganz spontan mal rausgesucht habe für diesen Podcast, die ich empfehlen kann. Wir haben natürlich viel, viel mehr Rezensionen drin, auch aus allen Stilrichtungen. Also da eben bitte in die 85 reingucken.
Unbedingt. Ich habe, ich hänge noch beim Britpop aus Amerika.
Ja, es ist paradox. Aber also hörst dir an, die ersten Töne von der Platte, denkst du, ja, da hat auch jemand nicht nur Morrissey, sondern auch Johnny Marr gehört. Also das ist schon, ja, das ist sehr jangly, plus sehr viel Pop und Mitsingen und macht Spaß.
Ich bin übrigens sehr, sehr dankbar, dass du gerade Kubus erwähnt hast, weil ich habe noch ein Addendum, das ich überhaupt nicht in unsere Liste eingetragen habe, weil ich es völlig vergessen hatte. Ja. Ich habe aber gerade, während du über die Musik geredet hast, habe ich mir hier meine Notizen geöffnet.
Du hattest ja Zeit, genau.
Wir haben das letzte Mal ganz am Ende unseres Podcasts ja über den Kubus-Einwand gesprochen, die um Weihnachten rum muss das gewesen sein. Mhm. Vielleicht ganz zu Beginn des neuen Jahres, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, hatten die ja gesagt, dass bei ihnen KI-produzierte Musik keine Chance hat, und sie wollen das, sofern sie es denn erkennen, muss man dazu sagen, wollen sie es ausklammern. Da haben wir dann am Ende so ein bisschen allgemeiner drüber reden wollen, haben aber schnell gemerkt, im Podcast live und für alle nachvollziehbar, dass wir da jetzt gar nicht so vorrecherchiert hatten, weil das war eigentlich nur so eine Pressemeldung, die kurz vor dem Podcast noch reinkam. Ich war kurz davor, muss ich dazu sagen, das nach dem Podcast noch wieder rauszuschneiden, weil ich dachte, so unspezifisch, aber hab's am Ende drin gelassen. Mir, by the way, den Spaß erlaubt, ausgerechnet beim letzten Podcast, wo wir über KI gesprochen haben, mal unseren KI-generierten Podcast-Zusammenfassungstext aus der Podcast-Software auf die Internetseite zu stellen. Es gab keine Beschwerden, das wollte ich nur mal wissen. Ja. Das ist aber garantiert, ich schwöre hier mit Hoch und Heilig, das einzige Mal, dass wir KI verwenden bei Fidelity. Ja. Ich dachte, das passt einfach irgendwie. Und ich habe noch mal ganz kurz geguckt, weil ich am Ende Bezug nehme auf ein paar Dokus, die ich zu dem Thema gesehen habe. Die habe ich noch mal rausgekramt. Und zwar ist das eine Dokumentation von Arte Tracks gewesen, auf die ich mich da beziehe. Bye Bye Spotify hieß die. Wenn KI Bands erfindet und wir das nicht mal merken, da packe ich einfach mal den Link zu der Videodokumentation von 30, 45 Minuten. Ich weiß es jetzt nicht genau, unten in die Podcast-Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen. Die ist nämlich richtig, richtig gut gemacht. Und das habe ich nämlich lustigerweise gerade vor 3 Wochen gehört, als ich von dem Analogforum in Moers nach Hause gefahren bin. Hm. Es gibt einen wundervoll gemachten Podcast des Deutschlandfunks, der heißt KI Verstehen. Hm. Und die haben sich auseinandergesetzt mit künstlicher Intelligenz und Pop, wie KI-generierte Songs die Musikbranche verändern. Also die sprechen wirklich darüber, wie aus Perspektive der Musiker KI-generierte Musik da so ein bisschen um sich greift und auch anfängt, die Art und Weise, wie wir Songs komponieren, zu verändern und zu modifizieren. In der Hinsicht, dass natürlich bei Streaming-Diensten, wo ich immer schnell bin mit dem Weiterklicken, müssen die Melodien viel stärker in Medias Res gehen, die Intros verschwinden und solche Aspekte. Kann man sich mal reinziehen, dann wird man das Thema auch ein bisschen besser verstehen. Den Link packe ich auch unten rein.
Ja, wo du jetzt die ganzen Informationen zu KI und Musik genannt hast, es gibt auch noch von dem, ich glaube auch französischen Streamingdienst Deezer, der manchmal auch ein bisschen unter ferner Liefen bei uns irgendwie stattfindet.
Ja.
Aber die haben sich schon länger mit Statistik und mit Erkennbarkeit von KI auseinandergesetzt. Es gab Ende letzten Jahres die Auswertung, da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass eben die Menschen zu 90% nicht erkennen können, ob es Menschen gemacht oder KI ist, aber die haben einen Algorithmus entwickelt, tatsächlich, wo sie die Artefakte, die typischerweise von der KI, wenn die KI mitproduziert, die sind offenbar mathematische Muster, die erkennbar sind für deren Detektor. Und insofern können die auch, wenn jemand sagt, nö, es ist handgemacht, können die feststellen, nee, das Ding also, ist tatsächlich KI und können das entweder bannen oder irgendwie taggen, dass man sagt, okay, Leute, das hier ist wirklich nicht von Hand gespielt. Und das finde ich eigentlich, der Ansatz ist richtig, glaube ich, Muster zu erkennen und dann zumindest zu sagen, das ist eben KI generiert. Wenn ich das möchte, kann ich das natürlich gerne hören. Wenn ich es aber nicht möchte, und da zähle ich, glaube ich, viele von uns zu, dann lasse ich es eben raus aus meiner Liste oder höre mir dieses generierte Album eben nicht an und möchte eben wieder mit Menschen kommunizieren und über Musik kommunizieren, weil nur dann kriege ich, glaube ich, ja, etwas, worüber ich mich austauschen kann, weil mit der KI darüber auszutauschen, warum sie jetzt den Song so gemacht hat, das ist eher müßig, weil die gibt mir eh recht mit meiner Meinung. Das ist aber dann nochmal ein ganz anderes Thema. Na, aber was ich sagen wollte, also dieser ist da dran und die haben offenbar jetzt ein Programm entwickelt, was das mit sehr, sehr großer Sicherheit rausfindet, ob das Ding jetzt von Suno, Schlag mich tot, generiert worden ist.
Unfassbar, hätte man vor 10 Jahren mal gemutmaßt, dass wir uns in einem Podcast in 2026 mit solchen Themen auseinandersetzen.
Unglaublich, oder?
KI-generierte Musik, die sich in Streamingdienste einschleicht. Das muss ich noch ganz kurz anmerken. Dieser ist sowieso so ein Streamingdienst, bei dem ich immer so ein bisschen Schuldgefühle im Hintergrund habe, weil wir reden natürlich immer, wenn es um hochwertige Streaming-Musik geht, reden wir fast ausschließlich über Tidal und Kubus ja. Vor allem. Mhm. Und Titel, dieser war auch, ich glaube tatsächlich auch, dass in Franzosen war so zumindest bei Wir streamen in CD-Qualität ganz vorn mit dabei seinerzeit. Aber die sind, was Marketing und PR angeht, sind die eher leise. Ich habe zum Beispiel diese Meldung habe ich auch nicht mitbekommen.
Ja, nee, also ich hatte das jetzt, weil ich ja im vergangenen Jahr auch tatsächlich nochmal wissenschaftlich darüber gearbeitet habe, in meiner Bubble mit drin. Und dann poppte das jetzt irgendwann vor 2-3 Wochen auf, dass sie eben einen Detektor entwickelt haben, der das mit sehr großer Sicherheit feststellen kann, weil eben mathematische Muster darunter sind, die sich so klar erkennen lassen im Vergleich zu handgemachter Musik, dass da eben das eine hohe Eindeutigkeit an der Stelle hat. Ich glaube, an dieser Stelle lassen wir alle Hörerinnen und Hörer wieder ihre eigene Musik hören, weil die meisten sind jetzt zu Hause angekommen. Wir haben wieder die 70 Minuten gut überschritten und wünschen richtig schöne Hörtage, Hörabende mit Musik, mit Emotionen und mit gutem Klang natürlich und vielleicht einem Weinchen und einer schönen Lektüre. Die Lektüre haben wir ein paar Mal erwähnt und wer diesen Podcast hört, weiß auch, von welchem Magazin wir sind. Du bist Carsten Barmbek, ich bin Frank Lechtenberg und wir beide sagen Tschüss.
Tschüss.